Kultursalon, Kulturni Salon. Carola Sakotniks Sendung zu Kreativität, Leadership und Kultur. Herzlich willkommen. Dobar dan. Und in jedem Kultursalon werden 4 Fragen gestellt. Was bedeutet Mut? Was bedeutet Zuversicht? Wie entsteht Vertrauen? Und welche Rolle spielt Zuhören? Es geht jetzt los. Ja, herzlich willkommen zum Kultursalon mit Regionalmanagement Oststeiermark. Hier sitzen Daniela Adler als die Geschäftsführerin des Regionalmanagements und die Bettina Mandl, du bist Projektleiterin. Ja, und wir unterhalten uns wie immer zu dem Thema, was ist denn Leadership, was ist Kultur, wie viel Kreativität braucht es eigentlich? Und das Spannende an der Regionalentwicklung ist ja, da geht es um gesellschaftliche Entwicklung einer Region. Und ich habe so zusammengefasst, Leadership in einer Regionalentwicklung oder im Regionalmanagement bedeutet, mal zu schauen, dass alle Menschen in einer Region leben, die Gesellschaft nicht nur bewohnen sollen, sondern als bewussten Teil mitgestalten. Es passiert ja auch in unserer Gesellschaft ein großer Umbruch, wo es ganz viel mehr um Selbstverantwortung geht. Und über das werden wir uns heute unterhalten. Nachdem wir 3 Frauen sind, ist das natürlich auch ein sehr weiblich geprägter Blick, ganz bewusst. Und ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Bevor wir eintauchen in das Gespräch mit den beiden Damen und mir, möchte ich euch ein bisschen zeigen, was ist denn Regionalmanagement? Und ich lese vor über die Landesentwicklung Steiermark. Regionalmanagements sind die regionale Zusammenarbeit, die in der Steiermark bereits eine lange Tradition hat, wurde in den letzten Jahren weiter professionalisiert. Politische Verantwortung übernehmen dabei Regionalvorstand und Regionalversammlung. Und zur Umsetzung von Entwicklungsaufgaben stehen in allen Regionen der Steiermark professionelle Strukturen in Form von eigenen Gesellschaften zur Verfügung. Eben die Regionalmanagements. Regionalmanagements koordinieren die regionalen Initiativen, sichern effiziente Projektentwicklung, Synergieeffekte und Know-how-Transfer. Und gleichzeitig treiben sie aber auch relevante Themen wie Standortentwicklung, Förderberatung, aber auch Jugendarbeit und andere gesellschaftliche Themen voran. Und weil sich unsere Gesellschaft so stark verändert, kommen natürlich auch neue Aufgaben auf die Regionalmanagements zu. Demografischer Wandel, Stadt-Umland-Kooperationen und Standortentwicklung sind inzwischen bedeutsame Themen, regional bedeutsame Themen, die von den Regionalmanagements koordiniert werden. Und darüber hinaus stellen sie die Abstimmung der regionalen Initiativen mit den relevanten Landesstrategien sicher, um möglichst hohe Effizienz in der Projektabwicklung zu erreichen. Und 2 Vertreterinnen dieser Regionalmanagements, nämlich des Regionalmanagements Oststeiermark, sind heute im Gespräch mit mir. Daniela, würdest du dich kurz vorstellen, bitte?
Sehr gerne, liebe Carola. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ich erinnere mich an unser erstes Gespräch. Das war damals online bei einer Videokonferenz und jetzt im Podcast-Format ist eine neue Erfahrung, auf die ich mich sehr gern einlassen möchte. Daniela Adler, Geschäftsführerin der Regionalentwicklung Oststeiermark seit mittlerweile einem Jahr. Hier in der Region wieder tätig, davor in unterschiedlichen Bereichen in der Projektleitung. Und jetzt mit meinem Team, wir sind 10 Mitarbeiterinnen für die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld und Peitz zuständig.
Bettina.
Ja, Bettina Mandl. Ich darf da auch bei der Regionalentwicklung mitarbeiten und habe so die Schwerpunkte Bildung, Bildungs- und Berufsorientierung und auch generell so das Thema Leben in der Region. Und ich freue mich auch, heute hier zu sein bei meinem ersten Podcast-Interview. Und zum Thema Projektleiterin oder Projektmanagerin, ich sehe mich vielleicht auch ein bisschen als Projektbegleiterin, weil ich da so spannende Projekte begleiten darf, spannende Menschen kennenlernen darf. Und das ist das Schönste an diesem Job.
Ist ja klar, wäre das Schöne, das Begleiten, dass du so betonst. Ich finde ja bei allen Initiativen oder bei allen und Organisationen, nennen wir es Organisationen, weil es jetzt deutlich mehr als eine Initiative, ist ja eine gesunde Transformation immer mehr in diese Richtung Begleitung. Und zwar professionelle Begleitung, also ich sage mal auch eine Art strategische Begleitung. Und eben nettes Leiten, nettes Vorangehen, nettes von oben herab und die anderen müssen mitmachen, sondern ich begleite etwas, ich bereite einen Boden, ich rede ja immer von Future Skills Farming, wo man sagt, menschliche Fähigkeiten sollen wachsen, wie Pflanzen wachsen, wie Kreislaufwirtschaft, wie Bioökonomie. Und dieses Begleiten ist eine Kunst. Und ich sage mir, zu dieser Kunst habe ich meine vier Fragen, nicht? Weil genau dieser Teil ist der, wo ich sage, diese Form von Leadership ist eine Form des Wirkens und eine Form des Vorangehens im Sinn von Beispiel sein, ja, aber ja, im Sinn von Licht machen, ja. Es ist dunkel und es kommt ein Licht da rein und gerade du, Bettina, bist ja der super Sonnenschein, das ist immer voll schön. Müsstet sie sehen, ich mache dann ein Foto. Ich habe selten jemanden gesehen, der ein einladenderes Lächeln hat als sie. Das ist echt schön. Zu diesem Begleiten braucht es etwas. Das ist Vertrauen. Ich fange halt einmal mit Vertrauen an. Wie gelingt euch das? Also Vertrauen ist ja nicht etwas, das man einfach hat. Im Idealfall gibt es Vorschussvertrauen. Wie gelingt es euch, das Vertrauen zu etablieren?
Nee, ich glaube, Vertrauen basiert in unserer Organisation auf unterschiedlichen Ebenen. Auch wir als Regionalentwicklung bekommen Vertrauen von vielen Menschen, die mit uns zusammenarbeiten. Da denke ich in erster Linie jetzt einmal an unsere Regionalversammlung. Alle 67 Bürgermeisterinnen, alle Abgeordneten, alle Interessensvertretungen, die da in dem Gremium arbeiten, schenken uns das Vertrauen, dass wir die Dinge, die wir gemeinsam entwickeln, beschließen, dann auch umsetzen. Und auf der anderen Seite schenken wir den Leuten Vertrauen, mit denen wir arbeiten. Aber das erfordert auch Offenheit, Neugierde, Kommunikation, die Bereitschaft, sich auf den anderen einzulassen, die Bereitschaft, den Menschen so anzunehmen, wie er ist, mit all seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und es ist so ein gegenseitiges Wechselspiel, glaube ich, mit Höhen und Tiefen, mit Erfolg und Misserfolg. Aber im Endeffekt, glaube ich, kann Vertrauen auf diesen unterschiedlichen Ebenen nur dann gelingen, wenn man gerne miteinander arbeitet, wenn man ja auch so ein gemeinsames Bild entwickelt, wohin kann die Reise gehen, wenn es dieses Commitment dazu gibt. Und da glaube ich, sind wir immer in einem Prozess miteinander, wir lernen ständig voneinander. Genau, das, glaube ich, skizziert so die Ebenen des Vertrauens, würde ich jetzt sagen.
Genau. Schön. Sehr, sehr schön. Ich frage jetzt gleich weiter, oder hast du da noch was zu ergänzen?
Ja, vielleicht jetzt kurz, was mir eingefallen ist, ist so ganz wichtig, das Thema Beziehung. Also wenn man jemandem vertraut, also man baut halt irgendwie so eine gewisse Beziehung auf. Also das war mir so wichtig. Ich bin ja auch schon seit 5 Jahren hier bei der regionalen Entwicklung und am Anfang war es ganz schön schwierig, weil es so viele verschiedene Player gibt und so verschiedene Netzwerke, so viele verschiedene Menschen, mit denen wir arbeiten. Und ich glaube, einer der Schlüssel zum Erfolg ist natürlich das Vertrauen, aber auch diese Beziehung, die man halt in diesen Netzwerken miteinander aufbaut, weil man sich kennt, weil man zusammenarbeitet, weil da halt dann immer mehr entstehen kann und wenn man halt die einzelnen Fähigkeiten und Stärken der einzelnen Player kennt, der einzelnen Menschen in der Region, die, mit denen wir zusammenarbeiten, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein kleiner Schlüssel zum Erfolg.
Mhm, stimmt. Ja, das ist ganz wichtig. Und du musst es immer pflegen, nicht? Das ist
genau,
nicht was,
total.
Das wächst, Und wenn man aber wenn einmal Vertrauen, das ist ja so spannend, wenn Vertrauen einmal missbraucht wird, was ja auch passiert, ja? Das passiert oft aus Missverständnissen, dann muss man aber auch hinschauen, und zwar die meiste Zeit passiert aus Missverständnissen, manchmal auch absichtlich, aber ist ja eine Riesenchance, um dann zusammenzuwachsen und daran zu arbeiten und verschiedene Tabus oder auch Werte kennenzulernen und das anzugleichen. Vertrauen. Vertrauen gilt es zu kultivieren und den Boden zu bereiten, damit es gut wachsen kann. Wie geht es dir damit? Eine Minute Zeit zum Nachdenken. There's a rose in a fisted glove. And the eagle flies with the dove. If you can't be Willkommen zurück. Unser Gespräch geht weiter. Wie wichtig ist dabei Zuversicht?
Diese Frage stelle ich mir auch oft. Vor allem, man ist auch ein Mensch und man bekommt mit, was sich so in der Welt abspielt und ist vielleicht auch nicht immer so positiv, was das Zukunftsbild betrifft. Aber dennoch arbeiten wir hier in der Regionalentwicklung. Wir gestalten die Gegenwart und die Zukunft und ich glaube, das kann man nur gut tun, wenn man mit einem positiv-optimistischen Blick nach vorne schaut. Und deshalb, glaube ich, ist Zuversicht ganz, ganz, ganz wichtig, weil sonst kann keine gute Entwicklung passieren, glaube ich. Und da muss man sich vielleicht auch einmal rausnehmen und schauen, wo stehen wir jetzt, was spielt sich so in meiner Umgebung ab, aber wie kann ich die in meinem oder mit meinen Möglichkeiten so gestalten, dass ich positiv darauf oder dass sich das positiv daraus auswirkt, sprich, ich gestalte mein Umfeld dort, wo ich kann und die Dinge, die ich jetzt nicht unmittelbar beeinflussen kann, blende ich für diese Zeit aus.
Bei mir ist ja Zuversicht immer dieses bedingungslos, aber nicht naiv ans Gelingen zu glauben.
Ja, das ist schön.
Wäre so die Definition, aber das musst du eben pflegen.
Genau, das muss man pflegen.
Wie geht es dir damit?
Ja, also braucht man unbedingt.
Du hast das auch, man sieht es da an, du bist so einer der zuversichtlichsten Menschen, die ich nicht gut kenne, aber du strahlst es voll aus, gell?
Ja, ich glaube, dass es einfach unglaublich wichtig ist, egal was man angeht, ob das jetzt ein Projekt in der Regionalentwicklung oder sonst irgendwas ist. Man braucht einfach die Zuversicht am Beginn, damit was gelingen kann. Weil man ohne Zuversicht ein Projekt startet, ich glaube, dann ist es schon zum Scheitern verurteilt. Und wir bearbeiten halt sehr, sehr viele unterschiedliche Themen. Und das Schöne auch an der Regionalentwicklung ist das, dass wir wirklich auch die Möglichkeit bekommen, Dinge auszuprobieren und einfach zu sagen, wir starten einen Piloten in diesem oder jenem Bereich. Wir gehen da ganz zuversichtlich hinein, wir schauen uns das an und daraus entstehen dann auch immer tolle Dinge.
Okay, also neben Vertrauen braucht es auch Zuversicht ins Gelingen. Ich bitte dich wieder, nimm dir eine Minute Zeit und denk mal drüber nach, wie das bei dir ausschaut. Gelingt dir das zu implementieren? Bist du überhaupt unserer Meinung? Wir hören uns gleich.
Love.
Willkommen zurück im Kultursalon. Wie viel Mut braucht es eigentlich, um Vertrauen und Zuversicht zu kultivieren und vor allem Regionalmanagement zu betreiben? Das spielt eine Riesenrolle, oder? Dieser Mut. Ja,
ja, also wir wollen ja auch in gewissen Bereichen vielleicht kleinere Veränderungen oder größere herbeiführen. Und man braucht schon viel Mut, dann auch Themen anzusprechen aus meiner Sicht. Man braucht viel Mut, Veränderungen zuzulassen. Man muss auch den anderen Leuten, mit denen wir arbeiten, vielleicht ein bisschen Mut zusprechen und sagen, seid auch ihr mutig, probiert das aus. Schauen wir, was wir da für uns, für die Region und für die Menschen in der Region dann bewirken dürfen.
Super. Wie siehst du das, Daniela, mit dem Mut?
Ja, Mut war für mich immer so ein abstrakter Begriff. Für mich waren immer die Menschen mutig, die wirklich was Außergewöhnliches geleistet haben, aber ich relativiere das jetzt vielleicht so ein bisschen. Mutig ist wirklich, und das möchte ich unterstreichen, was die Bettina gesagt hat, eben auch neue Dinge auszuprobieren, gerade in unserer Arbeit, sich für etwas einsetzen, um eben auch Veränderungen herbeizuführen. Das glaube ich, das ist schon mutig, weil gerade auch wir in der Regionalentwicklung sehr viel mit Menschen in Kontakt sind, uns hinstellen müssen, um eine Meinung zu vertreten, da auch Gegenwind aushalten müssen, gegensätzliche Meinungen aushalten müssen, um da standhaft zu sein, wenn man von etwas überzeugt ist, aber auch sich einzugestehen, okay, die Meinung ist besser, das kann ich übernehmen und auch das dann für sich zu klären und zu sehen, da könnte ich meine Meinung ändern. Ich glaube, das ist auch mutig, nicht in einer starren Position zu verharren, sondern ja, mitzugehen mit Meinungen, Ideen, die man vielleicht nicht selber hatte, aber die auch gut sind.
Mhm. Schön. Also, ich habe diese Worte alle Definition gemacht in meinem Buch und beim Mut ist so, sich ins Ungewisse zu wagen und darauf zu vertrauen, dass man unterwegs genug sehen und lernen wird, damit es gelingen kann. Mhm. Aber man muss ins Ungewisse trauen. Mhm. Und da ist eine Angst dabei, das ist so. Ja, das war für mich zuerst gar nicht so klar, aber ich brauche diesen Angstmoment des Springens. Und da muss ich mich drüber trauen und dann muss ich mir aber auch trauen zu fliegen. Mhm, genau. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Und da kommt ja zu etwas, zu einer Eigenschaft, die ich finde, die man extrem dafür braucht, um dieses Mutigsein, Zuversicht auch halten zu können, Vertrauen zu bereiten. Und diese Eigenschaft wird uns Frauen so zugeschrieben. Und wir sind ja ganz spannend, weil drei sehr unterschiedliche Frauen, auch vom Alter her unterschiedlich und in unterschiedlichen Lebensphasen. Und die kommen jetzt auf den Bereich des Zuhörens. Wie wichtig seht ihr Zuhören? Wie weiblich ist Zuhören? Und wie essentiell ist es für Zukunft, die gelingen kann?
Thank you.
mir wird ja zugeschrieben, dass ich gut zuhören kann. Und ich würde das jetzt für mich auch jetzt mit meiner Lebenserfahrung als eine Superpower zuschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich tue das auch gerne zuhören. Ich nehme mich da auch oft gerne zurück in Diskussionen und bin so die Beobachterin. Ich glaube, diese Rolle liegt mir auch, um eben ja, neue Dinge zu erfahren, zu lernen. Ich gehe dann auch gerne so in die Stille und reflektiere das dann auch so für mich. Also für Zuhören ist in meinem Leben ganz, ganz, ganz ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, gerade auch so in meinem Beruf und in meinem Bereich ist das wichtig, weil wenn ich jetzt an die Oststeiermark denke, an die Menschen, die mich da jetzt auch im letzten Jahr begleitet haben, das sind so unterschiedliche Charaktere. Und durch das Zuhören, glaube ich, habe ich die Chance, mich ein Stück weit auf diese Menschen einlassen zu können, um sie zu verstehen. Und dann ja, Dinge aufzunehmen, Ideen aufzunehmen, die man dann vielleicht auch in die Umsetzung bringen kann. Also Zuhören ist für mich ganz was Wichtiges.
Ich höre bei dir raus, dass Zuhören hochkreativ ist. Ne?
Also, ja, ich weiß nicht, aber...
Ja, ich empfinde es ja, auch so. Also ja. Ich teile diese Meinung. Mhm. Ja. Deswegen will ich es aussprechen, weil ich finde, Kreativität passiert ganz viel aus Zuhören, manchmal sage ich ja Zuspüren. Ja? Also es ist nicht nur, ich sage immer, Zuhören 4.0, das ist mit allen Sinnen passiert, nicht nur mit den Ohren. Es passiert auch mit den Augen, mit unserer Empathie, mit unserer Liebesfähigkeit, unserer Zugewandtheit. Bettina, was ist für dich Zuhören?
Ja, ich kann mich da Daniela nur anschließen. Zuhören ist unglaublich wichtig, aber Zuhören ist am Morgen ganz schön schwierig. Mhm. Also richtig zuzuhören, oder auch was so zu erzählen, damit die anderen gut zuhören können. Das ist eine große Kunst und eine große Herausforderung. Und ich glaube, wir können das alle ganz gut trainieren. Wir wissen ja auch aus unserer täglichen Arbeit, dass wir sagen, jetzt hat der angerufen, jetzt haben wir den schon dreimal gesagt und jetzt weiß er noch immer nicht, was er da tun soll oder was wir von ihm wollen, oder er hat es noch immer nicht gemacht. Und ich glaube, das ist so ein Thema, diese Kultur des Zuhörens, die ist sehr, wäre sehr gut, wenn wir die alle miteinander ein bisschen schulen könnten.
Das könnte man ruhig üben, gell?
Ja, das könnte man wirklich üben. Und, aber auch auf der anderen Seite Dinge so zu kommunizieren, damit es dem anderen leichter fällt zuzuhören. Ich glaube, das ist noch die größere Kunst.
Ja, und zwar damit es dem anderen leichter fällt zuzuhören und dann auch den Boden so bereiten, dass er dann auch ausdrücken kann, was er hört. Beziehungsweise die Reflexion. Weil echte Reflexion geht ja für mich nur im Austausch. Also ich kann für mich nachdenken natürlich, ja, und für mich auch reflektieren, aber die Reflexion, wo was entsteht, die passiert im Miteinander. Und das ist für mich gerade die größte gesellschaftliche Entwicklungsinitiative, die man machen kann, nicht? Und so einen Boden zu bereiten, dass man wirklich miteinander gemeinsam was entwickelt. Da entsteht dann für mich Kreativität. Und deswegen sage ich, bei mir steht ja immer Leadership für Kreativität. Also Kreativität, Leadership und Kultur. Und genau mit diesen Bereichen beschäftige ich mich einfach so wahnsinnig stark. Gemeinsam etwas kultivieren, gemeinsam etwas besprechen, etwas reflektieren. Das klingt jetzt sehr vernünftig, aber am Stammtisch tut man das auch. Die Frage ist nur, bleibt man im Jammern, was alles nicht funktioniert, hängen? Oder geht man auch dorthin, etwas zu entwickeln, wie man es gerne hätte? Das einfach miteinander zu besprechen. Wie schaut es bei dir aus? wechseln jetzt in einen Austausch. Auf der einen Seite definieren Mut, Zuversicht, Vertrauen, Zuhören und Kreativität. Und auf der anderen Seite sprechen hier drei Frauen. Drei unterschiedliche Lebensentwürfe und unterschiedliche Erfahrungen. Kommst mit? Ich bin jetzt neugierig auf die Frauen, die da sitzen. Und zwar aus dem Bewusstsein, ich bin so eine kritische, wisst ihr schon, also eine kritische, ich bin eine fröhlich kritische und eine neugierig kritische. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich zu Konferenzen eingeladen werde oder wenn ich dabei bin und dann wird Diversität behandelt. Und dann sind Frauen ein Teil des Diversitätsthemas. Also das Frauenthema per se ist Teil des Diversitätsthemas. Und bei mir löst es immer aus, dass ich mir denke, ich verstehe es nicht. Wir sind 51% der Menschheit und wir müssen wie eine Minderheit behandelt werden. Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Und gleichzeitig sehe ich die Ungerechtigkeiten, die es einfach gibt. Ja, also das ist für mich nicht der Punkt. Aber Diversität ist für mich was anderes. Aber wir sind drei Frauen da hier mit unterschiedlichen, wie ich vorher gesagt habe, unterschiedlichen Lebensphasen, mit unterschiedlichen Lebensentwürfen. Aber alle drei arbeiten in einem Bereich, wo es um Gesellschaft, wo es um Entwicklung von Menschen geht und wo es um eine damit auch eine Kultur der Gemeinschaft, des gemeinschaftlichen Weiterkommens geht. Und da sage ich jetzt, Daniela, dein Sohn hat zum Studieren angefangen oder bei Bundeswehr?
Er macht jetzt gerade die Matura hoffentlich.
Ah, okay. Okay, aber er ist 18, ne? Also er ist sozusagen draußen. Du bist ganz jung Mutter geworden, ein bisschen ungeplant, also hat dein Lebenskonzept durcheinander geworfen, war aber überhaupt keine Frage, das Kind zu kriegen und einfach großzuziehen und so weiter. Und du hast auch deinen Weg gemacht, du bist jetzt ein bisschen über 40, also so vom Ding her finde ich nämlich sehr spannend, also sehr junge Mutter, sehr, da ist auch viel passiert, geh mal davon aus. Bettina, bei dir weiß ich gar nicht, wie alt du bist, aber ich weiß, dass du bald ein weiteres Kind bekommst und das ist, glaube ich, Nummer 3, gell?
Mhm.
Aha, eben. Und du arbeitest, also du bist eine von den, in der Steiermark von den modernen Müttern, die, obwohl sie ihr drittes Kind kriegt, einfach arbeiten. Das ist im Rest der Welt nicht ganz so modern, sondern ein bisschen normal. Aber bei uns ist das schon noch immer ungewöhnlich, bin ich neugierig. Und ich bin die jetzt dann bald 60 wird und 4 Kinder verloren hat, 2 eine Zeit lang mitbegleitet hat. Und an uns eben einfach nach den üblichen Prämissen Riesenkarriere gemacht, international. Und gleichzeitig natürlich ein Leben, das einfach ein ganz normales Leben ist. Das einfach sagt, okay, bin halt einfach mutig geworden, mich Dinge zu trauen. Ja? Und habe da viel Entwicklung auch machen müssen, sage ich mal. Das ist ja nicht alles so leicht. Ja? Wie geht es euch, wenn ihr so Gesellschaft anschaut, wenn ihr sagt, was brauchen wir jetzt auf der großen Ebene, wenn man das Große anschaut mit der Transformation, die gerade passiert, auch mit den Bedrohungen, die gerade da sind, jetzt kriegen wir nach Corona noch einmal wirklich große Sorgen, die machen Angst. Und ich finde, Angst gehört in Mut verwandelt. Und nicht in Verzweiflung, also Mut, Zuversicht und so weiter. Welche kleinen Maßnahmen, also ich sage mal Day-to-Day-Maßnahmen, seht ihr da, was kann man denn da tun? Oder eher in eurer Arbeit?
Also ich glaube generell ist es wichtig, auch Mädchen und Frauen zu stärken, dass sie in sich selbst hineinspüren und das machen, was sie gut können und nicht, was sie so die Gesellschaft ihnen zuschreibt. Also, ich weiß nicht, meine Tochter hat einmal erwähnt, dass sie lieber besser in Englisch wäre und nicht so gut in Mathematik, weil da wäre alles für sie viel leichter, weil ihre Freundinnen, die sind alle so gut in Englisch und sie halt nicht und sie will eigentlich Forscherin werden, aber ob das überhaupt geht als Mädchen. Und es wäre eine große Chance und ein großes Thema, wenn das irgendwann in nächster Zeit einmal ganz normal wäre, dass die Mädchen auch die Forscherinnen werden können und dass es cool ist, wenn man gut in Mathematik ist. Also das ist so, sind so diese Themen, die mich dann immer so persönlich beschäftigen. Wie kann man schaffen, dass Frauen, dass Mädchen wirklich ihren Herzen und ihren Stärken folgen und nicht so in diese stereotypen Rollen schon gedrängt werden, auch wenn sie noch ganz jung sind und in der Volksschule. Und natürlich dann auch später auch weiter im Berufsleben. Also das ist halt so eine Geschichte aus meinem persönlichen Kontext, aber betrifft natürlich auch meine Arbeit, weil ich da mich ganz stark mit diesem Thema Bildungs- und Berufsorientierung auseinandersetze. Und da ja auch immer wieder so das Thema ist, was ist der richtige Weg, jetzt wirklich junge Frauen, junge Mädchen auch für den technischen Bereich zu begeistern und die da zu unterstützen und zu fördern.
Spannend, weil du das sagst. Das bezieht sich ja ganz viel auf dieses große Thema dahinter. Wo können Frauen gut sein im Sinn von körperlicher Kraft oder Belastung? Nicht? Das ist ja im Hintergrund ein bisschen. Nicht? Und es ist so spannend, welche Lösungen oder welche Lebensentwürfe es in verschiedenen Gesellschaften dafür gibt. Also im arabischen und im asiatischen Raum sind Frauen deshalb sehr oft Computerspezialistinnen, weil das keine körperliche Kraft erfordert. Wir stellen das in Frage, ob wir das so gut können. Dort ist es so ganz normal. Also die ganzen Programmiererinnen und so weiter oder auch Netzwerktechnikerinnen sind dort sehr, sehr oft Frauen, einfach weil es gut machbar ist, körperlich. Mhm. Auf die Idee kommen wir gar nicht, ja, gell? Dass das so ein Hintergrund ist. Ja? Ist nicht interessant. Wie siehst denn du das, Daniela?
Die Frage der... Ja, also ich wäre immer wieder damit konfrontiert, eben auch, weil ich jetzt in der Rolle der Geschäftsführung eine, ich sage mal, exponierte Rolle einnehme und eben auch für ein gewisses Frauenbild stehe. Ich weiß auch um die Schwierigkeiten, die es noch immer gibt, Vereinbarkeit Familie und Beruf. Es war mein Weg, du hast meinen Sohn angesprochen, der ist mittlerweile 18 und aus dem Gröbsten heraus, auch für mich persönlich nicht immer einfach, weil ich mir selber auch Druck gemacht habe, genüge ich in jeder Rolle, fülle ich jede Rolle so aus, dass ich entspreche, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Gelassenheit und Leichtigkeit hätte ich mir in meiner Jugend gewünscht und auch dieses weniger Zerrissensein in den unterschiedlichen Rollen. Obwohl ich nur ein Kind habe und ich stelle mir vor, Frauen, alleinerziehende Frauen, aber auch Frauen in Familien mit mehreren Kindern, das und die beruflich auch tätig sind, das stelle ich mir nicht so einfach vor, auch wenn es ein Netzwerk gibt. Aber ja, es ist vielleicht auch dieser Mutterinstinkt, der dann auch durchkommt und auch eben dieser Anspruch, den man hat, überall gut zu sein. Und deshalb versuche ich eben auch dort, wo ich Frauen unterstützen kann, zu unterstützen. Jetzt im konkreten Fall, wenn ich mir die Bediener anschaue, das ist für mich ganz klar, dass wir Lösungen finden werden, wo man Familie und Beruf gut vereinbaren kann. Ich möchte auch mit meiner Organisation Vorbild sein für andere. Ja, unterschiedliche Arbeitsmodelle ausprobieren, damit man das, glaube ich, auch gut vereinbaren kann. Ja, das sind so die, ja, das sind so also ich versuche halt in meinem Umfeld Frauen zu fördern, zu bestärken, ihnen Mut zu sprechen, den Weg zu gehen, den sie gehen möchten, unabhängig, was die öffentliche Meinung dazu ist. Weil ich kann mich auch noch gut erinnern, mein Sohn ist dann mit 2,5 in die Kinderkrippe gegangen und das war damals 2006 ein No-Go eigentlich am Land. Man gibt sein Kind nicht in die Kinderkrippe. Aber wir haben es durchgezogen damals. Aber da könnte ich jetzt viel erzählen, was einem da so unterkommt als Frau, aber...
Ist sehr diskriminierend eigentlich, ne? Das stellt deine Fähigkeiten als Mutter in Frage.
Ja, natürlich.
Deine Menschlichkeit.
Ja, natürlich. Das war nicht immer leicht, ja. Und auch damals ein Arbeitsumfeld zu haben, wo Kinder überhaupt keine Rolle gespielt haben. War sehr männlich geprägt. Die Kollegen hatten, ich glaube, keine Kinder. Alle Kollegen hatten keine Kinder, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und mein Sohn war in der Firma nie Thema. Geschweige denn, dass man mal einen Termin verschoben oder nicht wahrgenommen hat, weil das Kind krank ist. Das hat es nicht gegeben.
Super. Smile, though your heart is breaking. Smile, even though it's aching. When there are clouds in the sky, you'll get by. Smile through your fear and sorrow. Smile. Maybe tomorrow you see the sun comes shining through for you.
Und wir sind zurück. Das ist ganz schön interessant. Auf der einen Seite, wie gut sich's entwickelt hat, und auf der anderen Seite, wie sehr auch Mikroaggressionen beim Thema Frauen und Kinder in unserer Gesellschaft noch gesellschaftsfähig sind. Kultursalon.
Spannend.
Ich meine, ich habe ja was Ähnliches erlebt, aber eben aus dem Hintergrund, keine eigenen Kinder zu haben und dann irgendwann Stiefmutter zu sein von zwei Kindern, die ihre Mutter an Krebs verloren hatten. Und ich weiß nur, wie dann irgendwann einmal, da waren sie 6 und 8 oder sowas, und ich bin für ungefähr 20 Minuten aus dem Haus gegangen, um Milch zu holen, und wurde im Supermarkt darauf angesprochen, ob ich denn die Putzis, die Babys, allein zu Hause gelassen hätte und ob man mir das zutrauen kann, dass ich mit Kindern umgehen kann. Und das war für mich wirklich tief schockierend, tief verletzend, weil ich habe sehr viel an meiner Karriere zurückgestellt in dieser Zeit, und weil ich einfach glaube, das waren zwei Kinder, die viel mitgemacht haben, die brauchen jetzt einmal behütet sein. Aber auch rundherum, wir haben die Leute das Leben sehr schwer gemacht, das auch zu übernehmen, diese Rolle, gerade die Leute im engsten Umfeld der Kinder. Und auch mein Ex-Mann war da, er hat ganz schnell umgeschalten auf das, okay, jetzt ist eine Frau im Haus, jetzt brauche ich mich beruflich nicht mehr zurücknehmen. Ja? Der war eine Zeit lang allein mit ihnen, und natürlich gibt es da andere Geschichten, halt auch sehr viel Unterstützung kriegt. Ganz eigenartig. Ich habe nur eine tolle Schwiegermutter gehabt, die immer gesagt hat, nein, ihr zwei müsst eure Beziehung auch festigen, also die Kinder kommen am Wochenende zu uns. Aber was ich so spannend finde oder fand, ist eigentlich dann, ich hab dann irgendwann angefangen zu überlegen, und nachdem ich dann irgendwann wirklich international Karriere gemacht habe, wieder zurückgekommen bin und dann bei einem Workshop, also beschlossen habe, eben mein Wissen sozusagen weiterzugeben als Beraterin, habe ich dann irgendwann so meine Geschichte erzählt und habe dann als Kompliment von einer Teilnehmerin gehört, boah, du bist ja gar nicht so eine blöde Karrierefrau, wie ich gedacht habe. Du bist eigentlich ganz nett. Und da war ich dann wieder mal schockiert, weil ich mir gedacht habe, okay, also ich darf nicht Stiefmutter sein, das kann nicht funktionieren. Ich darf nicht Karriere machen, das kann auch nicht funktionieren. Also irgendwie geht eigentlich nichts, das ungewöhnlich ist. Und inzwischen präge ich ja immer die Geschichte, ich finde ja einfach, Männer in Führungspositionen sollten bei ihrem Vorstellungsgespräch zwei Fragen beantworten, und die sollten Ausschlussgründe sein. Die eine ist, bügelst du deine Hemden selbst? Nur bei einem Ja kommst du in diese Führungsposition, und kümmerst du dich regelmäßig um deine Kinder und kochst du auch immer wieder? Ja? Also übernimmst du Familienzeit? Und wenn das beides mit Ja beantwortet wird, dann sind sie fähig für Führungsposition, meiner Meinung nach. Den Rest natürlich auch zu können. Ja. Noch viel mehr bei Politikern, weil was ich natürlich international gesehen habe, ich habe einfach Modelle gesehen, wo Familie und Beruf extrem gut zu verbinden sind, wo das einfach keine Frage ist, dass ein krankes Kind weder ein Karrierehindernis sein darf, noch ein
ein Hindernis, um die Arbeit zu tun. Also da, es gibt ein paar Berufe, wo das essentiell ist. Ich sage mal, als Herzchirurg ist ganz schwierig, wenn ich die Operation unterbreche, ja, oder wenn ich sie nicht mache, weil da ist es wirklich wichtig, aber bei uns allen, die essentielle Sachen machen, aber nicht terminlich. Es ist egal, ob es heute oder morgen fertig wird. Es ist wichtig, dass es nicht erst in 3 Jahren fertig wird. Ja? Aber da kann doch ein Kind 2 Wochen krank sein. Und es gibt ja 2 Elternteile, ja, so oder so immer. Ja? Also da ich verstehe es nicht. Ja? Und ich verstehe ja nicht, dass wir uns nicht dafür einsetzen als Frauen. Komme ich wieder zu meinen 51%. Ja? Und ich finde, es ist Zeit, dass wir Frauen einfach Verantwortung übernehmen für diese Bedürfnisse. Das ist etwas, wenn das jemand nicht kennt, und viele der Männer kennen es nicht, was es heißt zu jonglieren, auch wenn sie die Frau zu Hause haben, die das tun muss. Es ist gesellschaftlich oder kollektiv so angelegt, dass es ganz schwierig ist, das nachzuvollziehen. Und die Jungen machen es Gott sei Dank besser, aber das ganze System ist noch nicht so ganz darauf abgestimmt. Und da dürfen wir wirken. Muss ja nicht gleich morgen gelingen, ja? Reicht, wenn es übermorgen gelingt, aber das terminlich 3 Jahre später. Sag ich jetzt, ja, als knapp 60-Jährige, die einfach sieht, dass man, wenn man Dinge einfach beschließt, dass man die auch machen kann. Das sage ich jetzt im Rückblick, ja. Das habe ich ja, wie ich jünger war, nicht immer so gesehen, weil ich es nicht geglaubt habe, weil man gedacht hat, boah, das ist so ein großer Berg und so, man braucht es nur die Entscheidung und man muss es nur tun. Und da muss man auch noch aushalten, dass, wenn man es tut, manchmal nicht gleich der Gegenwind kommt, sondern oft nach 2-3 Jahren, wenn es bei den anderen ankommt und sie sich verändern müssten, ja. Dann, das tut weh. Also mir immer noch, es fällt mir immer noch schwer, aber inzwischen weiß ich halt einfach, dass es so ist. Ja, ich finde es so spannend. Ich sollte jetzt die Gesichter sehen, das ist schön. Ja, die Alte mit ihren Thesen, aber ich würde mir sagen, wir holen jetzt wirklich kurz Luft, einfach innehalten, wirken lassen. Ich freue mich, wenn du auch nach der Minute Musik noch dabei bist. Wir finden Wege.
Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You see, the life is still worthwhile if you smile.
Veränderungen und Umbrüche, ja, die gibt es gerade sehr stark. Im Kultursalon besprechen wir jetzt weiter, wie geht es dem Regionalmanagement, einerseits in der Umsetzung, wirklich in der eigenen Organisation, und wie geht es mit den Ansätzen, mit dem gesellschaftlichen Auftrag. Wie kann dieser Umbruch, diese Transformation gut begleitet werden? Was seht ihr als wichtigste Maßnahme, jetzt gerade im Regionalmanagement? Ja, bleiben wir wieder so ganz klar, aber das ist, ich sage mal, das ist so wie die große Geschichte. Wir können einen Staat haben, wir können ein Bundesland haben, wir können eine Stadt haben, wir können die Familie als Einheit haben. Ja? Und in der Familie ist immer relativ klar, dass die Eltern und die Kinder sich das gemeinsam ausmachen. Ich sage mal, in dem Solidarsystem, das wir leben, finde ich, ist jetzt gerade gar nichts so klar im Moment. Auch weil nicht die Rollenverteilung nicht immer stimmt. Ja, also ich habe ja gerade durch die Pandemie und so weiter hat ja, ich sag mal, die Verwaltung des Solidarsystems oder die Teile, die zuständig wären, das Solidarsystem Staat zu verwalten, haben angefangen, in unser Privatleben einzugreifen. Teilweise gut, teilweise nicht gut. Ja. Aber Paradigmenwechsel ganz stark. Wie geht es denn euch damit? Wo seht ihr, also ich sage jetzt Politik, aber ich sage jetzt eigentlich, wo seht ihr das Solidarsystem angesiedelt? Was sollte es tun? Und ihr seid ja Teil dieses Systems, auf einer sehr freien Ebene eigentlich, ja, weil ihr natürlich angebunden seid, ihr seid auch vom Land finanziert, aber ihr habt einen klaren Auftrag. Wie weit geht es um Privatleben und wie weit geht es um Gesellschaft? Leben, nicht gesellschaftliches Leben, sondern
bei uns in der Organisation.
Ja. Gern allgemein, ja, wie du was die anspricht.
Was fällt mir da jetzt ein? Also bei uns geht es ganz klar um die Gestaltung des Gesellschaftslebens und die Gestaltung des Miteinanders. Wie inspiriere ich Menschen, sich hier auch einzubringen? Und natürlich hat es dann auch Auswirkungen im Privaten. Also mir ist es in diesem Zusammenhang ganz wichtig, Teilhabe zu fördern und zu unterstützen auf unterschiedlichen Ebenen. Da fällt mir jetzt ganz spontan die soziale Teilhabe ein von allen Generationen in unserer Gesellschaft. Da spreche ich jetzt von jungen Menschen, Familien, Frauen, Männern, aber auch Älteren, die, ja, wenn sie bereit sind, ihren Beitrag leisten können müssen, glaube ich. Ich glaube, es muss jeder einen Beitrag leisten für das Gelingen einer Gesellschaft. Das ist, glaube ich, auch in unserer Verantwortung, das zu tun. Wir hören oft das Wort Eigenverantwortung. Da stelle ich mir die Frage, sollten wir das nicht schon früher lernen, diese Eigenverantwortung zu leben?
Leadership als Schulfach.
Ja, ja, genau.
Also hat ja die zwei Teile, Selbstverantwortung und gemeinschaftliche.
Da, da schaue ich die Bettina an, wenn es um das Thema Bildung geht. Wie fördere ich neue Lernkulturen in den Schulen? Ja, also diese Solidargesellschaft ist, glaube ich, jetzt wichtiger denn je, wenn ich auf die Herausforderungen schaue, die schon da sind, aber auch noch auf uns zukommen werden, glaube ich, ist ein kooperatives Miteinander und auch diese Kooperationskultur kann man lernen. Sehr wichtig, finde ich.
Das ist vor allem eigentlich unser natürliches Arbeiten, das kooperative Miteinander.
Genau,
ja.
Genau.
Tut uns gut?
Ja, aber es wird uns abtrainiert oder es wurde uns abtrainiert und das muss man wieder hervorholen, diese Fähigkeit, glaube ich.
Genau, ja, ist richtig. Mhm. Bettina, wie siehst du das gerade mit dem Bildungsprojekt?
Ja, also auf dieses Thema Bildung oder auf das Bildungsprojekt zurückzukommen, weil wir sehr viel mit Pädagoginnen und Pädagogen arbeiten, da haben wir schon gesehen über die letzten Jahre hinweg, dass da das Thema Verantwortung zu übernehmen ein großes Thema ist. Auf der einen Seite in den Schulen, es wird sehr viel vorgeschrieben, es wird sehr detailliert vorgeschrieben, was auf der einen Seite zu tun ist. Und wie die Daniela schon gesagt hat, ein bisschen so dieses Thema, diese Eigenverantwortung, die ist manchmal in dem Trubel, in dem Stress, der einfach und in den Druck, den es in den Schulen gibt, ein bisschen verloren gegangen. Und wir sehen das da schon auch als unsere Aufgabe, so diese Eigenverantwortung wieder hervorzulocken und auch die Pädagoginnen und Pädagogen, die Schulleitungen zu bestärken und zu sagen, bitte nehmen wir uns dem Thema an, es gibt Möglichkeiten, da nicht nur in diesem starren System zu sein, sondern ihr könnt auch ein bisschen outside the box denken. Es gibt Modelle, die wir uns anschauen können, wo wir dann auch Leute vielleicht von außen einladen, die halt immer wieder neue Impulse auch in unser Bildungssystem bringen. Und das ist wirklich eine gute Sache und das funktioniert dann oft auch, weil man halt einfach auch sieht, okay, das ist auch vielleicht nur kleine Veränderungen machen schon so viel aus. Und so generell zu dem großen Thema und auch nochmal auf das Frauenthema zurückzukommen, ich glaube, Solidarität unter den Frauen ist ganz wichtig. Also ich bin unglaublich dankbar, dass ich da arbeiten darf, weil es hat sich, wie die Daniela erzählt hat, wie ihr Sohn klein war, es hat sich in den letzten Jahren, also in dem Bereich, in dem ich tätig war, schon auch einiges getan. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Wir versuchen wirklich alle da, dass wir halt Familie und Arbeit und Freizeit gut alle unter einen Hut bekommen und trotzdem gute Arbeit leisten können. Und das ist wirklich sehr, sehr schön, da bin ich sehr dankbar. Und das schreibe ich dann auch dem Thema Solidarität zu, weil wir halt einfach darauf zählen können, dass wir uns auch da im Team gut unterstützen. Und Solidarität ist also das Thema bei Solidarität unter den Frauen. Also ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass sich Frauen auch gegenseitig unterstützen und dass einfach unterschiedliche Lebensmodelle gibt. Also es ist nach wie vor so, meine Kinder waren auch beide mit einem Jahr dann bei der Tagesmutter und ich werde das auch beim dritten wieder so handhaben, weil die ist super cool, die Tagesmutter. Und das ist einfach eine schöne Möglichkeit, dass auch die Kinder was lernen, dass man die Möglichkeit auch hat zu arbeiten. Aber ich habe auch nach wie vor so irgendwie das Thema gehabt, das wird in der Gesellschaft ein bisschen schief angesehen oder verurteilt oder ja, du könntest ja eh 2 Jahre daheim bleiben. Also das ist schon das Thema oder also dieses Ding, man kann es nicht ganz richtig machen. Wenn man jetzt 2 Jahre daheim bleibt, dann sagt man ja, die liegt ja dem Staat auf der Tasche, die will ja nicht arbeiten. Also, und ich glaube, dass das unter den Frauen, dass man da das stärken müsste, dass sie die gegenseitig ganz gut unterstützen und auch die unterschiedlichen Lebensmodelle zulassen. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung oder ein Thema, das man schon noch gut
super
beackern sollte.
Genau. Na, was ich ganz stark höre, und das mache ich jetzt sozusagen als Abrundung, das Wie ist ja die große Frage immer. Also es ist ja, ich glaube, es gibt sogar relativ viel Konsens, was es gerade braucht. Aber es gibt sehr viele Fragestellungen des Wies. Mhm. Und du hast es schön gesagt, nämlich was im Bildungsprojekt gelingt oder was dort auch passiert, so am Rande. Ja, es wird ja ganz konkret an Umsetzungsmöglichkeiten gearbeitet. Und was dabei passiert ist, es wird auf der einen Seite Mut zugesprochen, sie einem System was zu trauen oder auch die Freiheit des Systems wieder zu erkennen, weil es so viele Vorschriften gibt, auf der einen Seite auch so viele neue. Das heißt, Gefühl ist, man wird zugeschüttet, auf der anderen Seite gibt es ja so viel Freiheit. Aber es werden auch Möglichkeiten aufgezeigt und damit wird Handeln ermöglicht. Also indem man Möglichkeiten sieht, wird man plötzlich wieder kreativ und entwickelt seine eigenen und dann wird Handeln möglich. Weil man ohne das Wie habe ich überhaupt keine Chance, was zu tun. Ja. Und ich finde, ich habe ja die Ehre in dem Projekt damit als Begleiterin, also als Moderatorin dort zu sein, also auch als Wegbegleiterin und finde es ganz, ganz schön zu sehen, wie freundlich auf der einen Seite alle Teilnehmenden kommen, wie ein bisschen mit einem großen Fragezeichen im Gesicht und wie sie dann mit einem deutlich größeren Ausrufungszeichen nach Hause gehen. Und sogar ein bisschen skeptisch, ist das jetzt echt? Ist das jetzt echt? Was einfach nur heißt, es braucht nur ein bisschen, aber das ist extrem positiv. Weil ohne die Antwort auf das Wie und Möglichkeiten und auch zu sehen, wir haben nicht eine Antwort. Es gibt 5 dafür oder 10 oder 30 oder was auch immer. Du darfst deine suchen, aber du bist fähig dazu und ich zeige dir auch, wie du dorthin kommst. Nicht, was dein Ergebnis ist, sondern ich helfe dir, das zu entwickeln. Und das ist für mich Schulfach auch. Also zusammengefasst, es geht nicht nur darum, was alles entwickelt wird, sondern es geht auch darum, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie so etwas gelebt werden kann, wie es umgesetzt werden kann. Und welche Auswirkungen das hat für uns. Und damit ist es wirklich Zeit zum erleichtert mal sagen, Smile, wie Charlie Chaplin gesagt hat. Es geht nicht immer alles super, es ist nicht immer alles leicht, aber Lächeln zahlt sich immer aus. That's the time. You must keep on trying, smile. What's the use of crying, you see? The life is still worthwhile if you smile.
time. Though your heart is breaking, smile, even though it's aching. When there are clouds in the sky, you'll get by. Smile through your fear and sorrow, smile. Maybe tomorrow you see the sun comes shining through for you. Come on, light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You see, the life is still worthwhile if you smile.
Vielen herzlichen Dank für Ihren Input. Ich finde es sehr, sehr schön, einmal nur mit Frauen geredet zu haben, und zwar in einer Runde. Aber so ganz tiefe Themen, und ich hoffe, es ist für euch gut so.
Danke sehr, liebe Carola. Es war schön, dass du da warst.
Schön, danke.
Dankeschön.
Kultursalon, Kulturni Salon, Carola Sakotnik Sendung zu Kreativität, Leadership und Kultur. Jeden vierten Dienstag im Monat auf Radio Agora und jeden vierten Mittwoch auf allen Podcast-Plattformen als Podcast. Ich freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Mal. Deine Carola Sakotnik.